Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, dem Podcast für ganzheitlichen Yoga und vedische Weisheit. Dieser Podcast lädt dich ein, Klarheit, Orientierung und Verbindung in dir selbst zu finden, jenseits von Selbstoptimierungsdruck und der ständigen Suche im Außen. Heute ist Marie zu Gast und wir sprechen über das wunderschöne Thema Kirtan. Herzlich willkommen, Marie.
Vielen Dank, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dich wieder hier zu haben. Du warst nämlich schon mal in Folge 87 da. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ich weiß noch, wir hatten damals schon so viel zu quatschen, dass ich eigentlich dachte, wir werden schon viel schneller wieder dazu kommen. Aber ja, jetzt bist du da. In deinem Leben ist einiges passiert seit dem letzten Mal. Also für alle, die dich noch nicht kennen, was sich nicht verändert hat, du lebst immer noch in Indien mit deinem Mann Ashish. Und du leitest Kirtans, du bist Yoga-Lehrerin und du bist eine geschätzte Gastlehrerin, auch in meiner Community immer wieder. Und was sich verändert hat, du arbeitest inzwischen nicht mehr für My Palm Leaf und konzentrierst dich dafür noch mehr auf deine Yoga-Tätigkeiten. Unter anderem wirst du auch in diesem Jahr zum Beispiel noch ein Retreat geben in Indien.
Ja.
Ist das soweit ganz vollständig oder würdest du noch was dazufügen wollen?
Ja, wenn man das einmal so zusammenfassen möchte, kurz, dann würde ich sagen, ist es recht vollständig. Ich bin gerade in Deutschland, um das vielleicht noch dazu zu sagen. Ich lebe immer noch in Indien, bin jetzt gerade auf meinem jährlichen Sommerbesuch bei meiner Familie. Und genau.
Sehr schön, genau. Jetzt haben wir uns ja auch zum Glück mal wieder in echt gesehen und haben ein bisschen Zeit hier in Deutschland zusammen verbringen können. Das war richtig schön. Und
Ja.
heute dafür wieder online.
Ja.
Und ja, wir wollen uns heute über dieses schöne Thema Kirtan unterhalten. Kannst du dich dann noch daran erinnern, wann du das erste Mal bei einem Kirtan warst und wie das für dich war?
Das habe ich tatsächlich, darüber habe ich nachgedacht die letzten Tage, so in Vorbereitung auf unser Gespräch. Wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen? Und ich finde den Weg auch total spannend, wenn ich selber drauf zurückgucke, weil das am Anfang für mich auch irgendwie gar nicht so eine Praxis war, die sofort so geklickt hat. Beziehungsweise ich fange mal kurz an, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin 2018, habe ich meine Sachen gepackt und bin reisen gegangen und bin durch Südostasien gereist. Und da war auch ein Fokus von mir, mich mehr mit Yoga zu beschäftigen. Vor allem aber noch im Sinne von Asana-Praxis, also von der körperlichen Praxis, weil das... Es war nicht das Einzige, was ich kannte, aber es war der größte Teil, den ich kannte, so aus den deutschen Studios und was man so eben von Yoga sieht in dieser Welt, ist ja vor allem die körperliche Praxis. Und ich bin dann nach ein paar Monaten, nach 6 Monaten nach Thailand gekommen und habe da ein Yoga-Teacher-Training gemacht auf der schönen Insel Koh Phangan. Und da war es tatsächlich ein Lehrer von uns, der mal, ohne es irgendwie zu benennen, mit uns gemeinsam gesungen hat. Ich glaube, nach der Geschichtsstunde oder nach der Philosophiestunde hat er seine Gitarre genommen und hat mit uns, ich weiß gar nicht mehr was genau, ich glaube, es war irgendein Shiva-Mantra, hat mit uns gesungen. Und das war so ein schönes Gefühl mit der Gruppe. Wir waren eine relativ kleine Gruppe für ein TTC von 20 Leuten. Und wir saßen wirklich in so einem ganz kleinen Kreis und haben einfach gemeinsam gesungen. Und das war ein schönes Gefühl, einfach ohne dass ich weiß, was es ist und was ich da singe und so, war das einfach ein schönes Beisammensein. Und für mich war Musik auch schon immer sehr wichtig im Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Podcast auch mal so davon erzählt habe, aber Musik war schon immer irgendwie relevant für mich. Ich habe als kleines Kind angefangen, Keyboard zu spielen. Nicht lange, aber das hat mir so ein Grundverständnis von einfach Notenlesen und solchen Sachen gegeben, Rhythmus und solche Themen. Und ich habe immer viel Musik gehört. Das war zwar dann Popmusik, Rockmusik, die Charts rauf und runter, die Backstreet Boys, als ich groß geworden bin. Aber das war immer ein großer Teil meines Lebens, weil ich einfach gemerkt habe, was das für einen Einfluss auf Emotionen, auf Gefühle hat. Ne, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man irgendwie Herzschmerz hat, dann macht man sich auch noch die schlimmsten Herzschmerzlieder an und man, ne, suhlt so richtig in diesem Gefühl. Und deswegen weiß ich einfach, was für einen Effekt Musik hat auf mich persönlich. Ich bin viel zu Konzerten gegangen, gerade als ich nachher in Hamburg gelebt habe. Viel zu kleinen Künstlern auch gegangen, wo es wirklich so ein kleiner Kreis ist, in einer kleinen Kneipe oder wie auch immer. Und deswegen war Musik schon immer irgendwie ein Thema für mich. Und dann, als wir da mit diesem Lehrer in der Yogalehrerausbildung gesungen haben, war das auch irgendwie, ah, das macht irgendwie Spaß. Aber ich wusste, wie gesagt, überhaupt nicht, wie man das nennt, was es ist. Und dann, als dieses TTC, diese Ausbildung zu Ende war, sind ein paar von uns aus dieser Gruppe noch auf der Insel geblieben, weil wir einfach Zeit hatten. Und wir sind dann zu einem tatsächlichen Kirtan-Event gegangen von einer Lehrerin, die man kannte vom Namen her. Die kommt ursprünglich aus Japan, hat aber lange auf Koh Phangan gelebt, reist jetzt auch viel rum, gerade mit Kirtan. Und die ist so mitreißend. Wir sind da hingegangen, wir waren vielleicht 30 Leute in dem Raum und das war so herzöffnend und so erfüllend. Und auch hier wieder, ich wusste nicht genau, was singe ich da. Sie hat immer ein paar Worte dazu gesagt, aber einfach so dieses Gefühl, in diesem Raum zu sein, an nichts anderes zu denken, einfach ihrer Stimme zu folgen. Kirtan wird ja häufig in diesem Call and Response, also im Wechselgesang gesungen. Derjenige, der Kirtan leitet, singt eine Zeile und die anderen wiederholen es. Und das ergibt so ein Gefüge oder so eine Atmosphäre, die ganz, ganz, ganz speziell ist. Und das war so mein Einstieg in Kirtan. Und dann bin ich ihr gefolgt auf Spotify, glaube ich, und habe ihr dann lange, lange einfach ihre Lieder rauf und runter gehört. Und ich überlege gerade den Namen. Ich kann den Namen immer, bringe den immer ein bisschen durcheinander. Akari Tamura, glaube ich, heißt sie. Ich kann sie dir nachher noch mal geben, falls die Zuhörer auch noch mal reinschauen möchten, weil die macht das wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ja, so bin ich in Kirtan eingestiegen. Und dann, genau, ich mache mal ganz kurz Fast Forward. 2020 bin ich nach Indien gekommen. Da habe ich meine erste Yogalehrerausbildung in Indien gemacht. Also meine zweite insgesamt, aber meine erste in Indien in einem Ashram, in einer Yogaschule, wo Kirtan jeden Abend gesungen wurde. Und da wurde es auch wirklich so benannt als Kirtan. Abends um, ich glaube, 19 Uhr oder 20 Uhr sind alle zusammengekommen. Wir waren 50 Leute in der Gruppe und wir haben Kirtan gesungen. Unsere Lehrerin vorne auf der Bühne und wir alle drumrum und auch wieder, ne, in diesem Wechselgesang. Und in diesem Training, oder es waren zwei Trainings, bei denen ich war, war eine Herausforderung für uns Teilnehmenden, dass jeder mindestens einmal in diesen 30 Tagen, die wir da waren, in jedem Kurs, nach vorne auf die Bühne müssen und selber einmal Kirtan leiten müssen. Ohne Instrument, ohne alles. Das kann irgendein Lied sein. Das war gar nicht mal, dass wir müssen jetzt irgendwelche Sanskrit-Mantren singen, sondern irgendein Lied, was uns glücklich macht, was uns fröhlich macht, vielleicht auch in unserer eigenen Sprache. Und da haben die Leute alle möglichen Lieder gesungen. Aber einfach so diese Überwindung auch, ne? Oder dieses Erlebnis, sagen wir mal so, Überwindung, aber auch dieses Erlebnis, eine Gruppe zu leiten, ne? Und die Stimme auch zu öffnen. Und ich weiß, wie ich gezittert habe, wie Espenlaub, als ich auf diese Bühne musste. Einmal, dass da 50 Leute mich gerade angucken. Ich war aber auch nicht vertraut, überhaupt auf einer Bühne zu singen, vor anderen zu singen. Ich habe gerne gesungen zu Hause, für mich alleine, aber fand jetzt meine Stimme nicht besonders schön und so. Und das war, natürlich macht das was mit einem, ne, wenn man dann da vorne singen soll. Auch wenn es immer heißt, im Kirtan, gerade im Kirtan, du musst keine schöne Stimme haben. Es geht darum, dich zu öffnen. Aber ich habe so gebibbert und das war so, als ich wieder von dieser Bühne runter durfte, es war so ein, okay, ich habe es geschafft, jetzt aber nie wieder. Und das war so mein erstes Erlebnis von auch wirklich Kirtan leiten, vorne auf der Bühne zu sitzen. Ich glaube, ich habe sogar auch ein Sanskrit-Mantra dann ausgewählt, was ich gut kannte oder mittlerweile dann gut kannte, Shiva Shambho. Und wo die Leute auch, wo ich weiß, ne, die Leute gehen gut mit und so, aber es war trotzdem so eine Überwindung. Und das genau war mein Einstieg mit Kirtan. Dann bin ich während Covid wieder zurück nach Deutschland gekommen, habe mein erstes Harmonium gekauft. Und das Harmonium für mich war nochmal so ein Game Changer, weil das für mich so eine Unterstützung ist für meine Stimme, wo ich mich einfach sicher fühle. Für alle, die ein Harmonium vielleicht noch nie gehört haben oder noch nie gesehen haben, indisches Harmonium, spielt man am Boden sitzend und es ist so ein bisschen, Leute, die es nicht kennen und das zum ersten Mal sehen, sagen mir, das ist ja wie eine Ziehharmonika. Ich glaube, ne, die Ziehharmonikas, die haben auch so diesen Blasebalg. Und seitdem ich Harmonium gelernt habe zu spielen, mit diesem vollen Ton und diesem vollen Klang, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es mit einer Orgel vergleichen kann, Aber es hat schon einen sehr speziellen Klang. Und das war dann für mich auch nochmal so, okay, ich möchte mich mehr damit befassen. Ich möchte lernen, dieses Harmonium zu spielen. Ich möchte lernen, mit dem Harmonium zu singen. Und das hat für mich nochmal irgendwie so ein bisschen das nach vorne gebracht, weil ich mich einfach viel sicherer gefühlt habe, weil ich so eine Begleitung hatte. Genau. Und seitdem ist es einfach ein Teil meines Lebens für mich selber in meiner Praxis und in meinen Unterrichten und so weiter. Ja.
Magst du uns nochmal mitnehmen in den Moment, wo du dann da in deiner Ausbildung das vor 50 Leuten gemacht hast, Shiva Shambho zu singen? Weil du hast jetzt gesagt, danach warst du total erleichtert. Aber war dazwischen auch ein Moment, wo es Spaß gemacht hat? Oder war es auch währenddessen ganz viel Stress, als du auf der Bühne warst?
Nein, ich glaube, es hat auch Spaß gemacht, das ist schon länger her, deswegen weiß ich es gar nicht mehr genau. Aber ich hab mich nicht getraut, viele Menschen anzugucken, weil ich nicht sehen wollte, da sind die jetzt gelangweilt oder so, ne, weil ich dachte, Aber ich hatte eine Person, mit der ich auch eine gute Beziehung hatte, so, und die saß relativ weit vorne und die ist sehr gut da drin, jemanden zu unterstützen. Und die saß da und die hat so gelächelt und das war so, ha, schön, okay. Und dann habe ich auch meine Augen, glaube ich, wieder zugemacht und habe einfach weitergemacht. Und dann war es auch okay, aber es war wirklich so dieser Moment, da hochzugehen, alle gucken dich an und anzufangen. Und dann, glaube ich, war es aber schon auch okay währenddessen, aber weil ich vor allem versucht habe, alles auszublenden. Weil da war es natürlich noch so, man war so sehr fokussiert auf das Außen. Im Kirtan geht es ja vor allem darum, ne, nach innen zu schauen, beziehungsweise gar nicht nach innen zu schauen, sondern einfach nach innen zu fühlen. Und da war es aber so, oh mein Gott, singe ich jetzt schief, singe ich, ne, die richtigen Worte, ne. Und da ist man natürlich überhaupt nicht so in der Praxis, wie es sein soll. Aber das war zumindest der erste Schritt. Und wenn ich das vielleicht nicht gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht nicht da, wo ich heute bin, dass ich, ne, irgendwie in Gruppen das auch gerne mache oder zu welchen Gelegenheiten auch immer. Also von daher möchte ich das nicht missen, diese Gelegenheit. Aber das war schon so, man wurde so, das war halt nicht deine Wahl, ne? Du wurdest so gezwungen, mehr oder weniger, innerhalb dieser 30 Tage. Ihr könnt es euch aussuchen, wann. Also man hatte so ein bisschen Wahl, aber wenn man eben sich selber nicht gemeldet hat freiwillig, dann wurde man auch zitiert. Aber ich glaube, ich habe mich freiwillig gemeldet. Es war so, okay, ich gehe dann mal. Und dann das hinter einen zu haben, war dann auch okay. Und dann, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ganz spannend. Ich bin ja in dieses Ashram zurückgekehrt. 2000, lass mich lügen, 22, genau. 2022 nach Covid bin ich wieder reisen gegangen, war in Nepal relativ lange in einem Ashram, wo wir auch jeden Tag, jeden Abend zusammen gesungen haben. Und dann bin ich zurück in das Ashram in Indien, wo auch weiterhin noch Yoga-Teacher-Trainings stattgefunden haben, aber in kleineren Gruppen. Aber da war das jetzt so, oh, ich möchte gerne nach vorne. Darf ich, hallo, hier, ich hatte, glaube ich, auch ein, ach, meine Lehrerin hatte ein Harmonium, genau. Dadurch hatte ich auch mein Harmonium dabei oder hatte ich ein Harmonium da. Und habe halt auch einfach gemerkt, was das mit anderen macht. Ne? Also auch Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen. Wir haben da in diesem Ashram viele Menschen aus anderen Ländern, die eben auch noch gar keine Berührung damit hatten, so wie ich vor vielen Jahren davor. Und das war so witzig zurückzublicken, dass da alles angefangen hat und jetzt nochmal wieder da zu sein und mit einem ganz anderen, mit einer anderen Selbstverständlichkeit und mit einem anderen Selbstbewusstsein, weil es einfach so normal für mich geworden ist. Durch die Erfahrung in Nepal, auch in dem Ashram, jeden Abend, fast jeden Abend, haben wir zusammengesessen und es war ganz normal, dass alle irgendwie mal gesungen haben, ob nur mit Harmonium, ohne Harmonium. Aber das war so eine gemeinsame Praxis, so ein gemeinsames Abschließen des Tages am Abend nochmal. Herz öffnen, Gemeinschaft und Zusammensein. Und dann konnte man auch, ne, alles irgendwie loslassen und in Ruhe ins Bett gehen. Und ja, also es ist ganz spannend, das zu beobachten, wie nervös ich ganz am Anfang war, ne, und wie man dann noch so mit dem Kopf eben dabei war. Und ich glaube, es war dann auch so, dass ich eben gelernt habe oder ja, mehr darüber gelesen habe oder erfahren habe, worum geht es denn eigentlich? Ach, es geht nicht darum, dass ich gerade singe oder dass ich schön singe oder wie auch immer. Ich kann auch total schief singen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich von Herzen singe. Und das ist wirklich eine, auf Deutsch, ich mag das Wort nicht so gerne, aber eine Opfergabe ist, ein Offering, eine, wie sagt man denn? Hast du ein anderes, ein besseres Wort für Offering auf Deutsch? Wie sagt man denn im
Eine
deutschen Kontext?
Gabe.
Eine,
Ich glaube, wir
ja.
finden einfach Opfergabe ist für uns so
Hat so was
fremd, ne?
Negatives für die Menschen, habe ich das Gefühl.
Ja,
Aber es ist
ja.
eine, einfach ein Geschenk oder eine Verbindung mit, wie auch immer man es nennen möchte, Gott, Universum, keine Ahnung, eine höhere Kraft. Und dass es nicht um dich selber geht, sondern dass es um diese Verbindung geht mit dieser höheren Kraft, die in uns allen auch drinne steckt, dieser Kern. Und deswegen auch die Gemeinschaft so schön, dass man das zusammen macht und wie gesagt auch einfach abschaltet. Das ist eine meditative Praxis. Wenn ich merke, ich denke jetzt gerade irgendwie an meine Einkaufsliste von morgen. Erstens singe ich dann wahrscheinlich Quatsch und singe irgendwie total falsche Worte. Oder vielleicht ist es schon so automatisch, dass ich die richtigen Worte singe, aber ich bin ja gar nicht da. Und dann sich wieder zurückzuholen. Krishna Das ist ein sehr großer, sehr bekannter, vielleicht auch der bekannteste Kirtan-Sänger auf der Welt aus den USA. Und der sagt das auch immer so schön. Das kann tausendmal sein, während du irgendwie 15 Minuten singst, dass du immer wieder, du schweifst ab und du holst dich wieder zurück. Du schweifst ab und holst dich wieder zurück. Das ist ein ständiges, sich wieder zurückzuholen in den aktuellen Moment, in die Präsenz. Und das ist eben auch was sehr Meditatives, ne?
Ja, man weiß ja, wie vielen Menschen Meditation eben sehr, sehr schwer fällt, weil es eben
Ja.
ja letztendlich eine Vorbereitung braucht, um einfach in Stille sitzen zu können. Bei den meisten macht der Geist dann doch grätscht einem dazwischen.
Ja.
Aber das ist eben auch was, was viele Menschen im Kirtan erleben, dass sie da eben in diese Verbindung kommen und der Geist ruhig wird und man kommt dafür aber ins Fühlen. Wir sind jetzt schon voll im Thema drin und ich wette, es
Ja.
gibt aber noch ein paar, die uns zuhören, für die dieses Wort Kirtan vielleicht noch ganz neu ist. Man hat jetzt, glaube ich, schon von dem, was du erzählt hast, irgendwie gehört, was ein Kirtan ist, aber magst du trotzdem noch mal für einen absoluten Neuling erklären, was ist denn überhaupt ein Kirtan?
Ich versuch's. Also, Kirtana ist ein Wort, was aus dem Sanskrit kommt, aus der alten indischen Sprache, und daher kann man es ableiten. Und das bedeutet so viel wie loben oder preisen, ehren. Und das ist genau das, was wir in Kirtan machen. Kirtan, ich habe das versucht auch noch mal so ein bisschen rauszukriegen, wie alt eigentlich die Praxis von Kirtan ist, weil man irgendwie auch immer davon ausgeht, dass es so eine uralte Praxis ist, dieses gemeinsame Singen. Und ja, die Idee, gemeinsam irgendwie ich sage jetzt mal, Gotteslieder zu singen, findet man ja auch in vielen anderen Religionen. Oder auch, das muss gar nicht das Singen sein. Die Vorläufer davon kann man so in der Bhakti-Bewegung finden. Bhakti, ein Weg des Yoga. Und die Bhakti-Bewegung, ein Teil der Geschichte, wie Yoga sich entwickelt hat. Und da war Poesie, so heißt es, Poetry, wollte ich sagen, auf Englisch. Poesie war auch ein großes Thema. Es wurden viele Gedichte geschrieben für verschiedene Gottheiten im Hinduismus, im indischen, in diesem Kontext der indischen Kultur und Tradition und dem Hinduismus haben wir ja so viele verschiedene Gottheiten. Letztendlich, wenn man da mal ein bisschen rauszoomt, ist alles eins, aber sie haben viele verschiedene Rollen sozusagen, wie wir auch in unserem Leben verschiedene Rollen haben. Wenn wir zur Arbeit gehen, sind wir irgendwie Mitarbeiter oder vielleicht auch Chef von jemandem oder Teamkollege. Wenn wir zu Hause sind, sind wir vielleicht Mutter oder Tochter, Partner, Ehefrau, wie auch immer. Und so ist es eben auch in dem Kontext von Hinduismus, wo wir so viele verschiedene Gottheiten haben, dass verschiedene Gottheiten mit ihren verschiedenen Namen verschiedene Rollen erfüllen. Und in Kirtan, wenn wir jetzt mal kurz zu der Praxis kommen, von der wir heute sprechen, die, ich würde mal sagen, wenn wir zurückblicken auf eine tausend Jahre, mehrere tausend Jahre alte Praxis von Yoga und vedischer Tradition, dann ist es relativ modern, relativ neu, würde ich sagen. Dann geht es darum, in Gemeinschaft zu singen. Meistens, vor allem in diesem Wechselgesang, also die Person, die Kirtan leitet, singt eine Zeile und dann singt die Gruppe quasi nach. Und so ist es ein Geben und ein Nehmen oder ein Einatmen, ein gemeinsames Atmen sozusagen, ein Einatmen, ein Ausatmen. Und das wird immer ganz unterschiedlich beschrieben. Und dadurch, dass es aus der indischen Tradition kommt, sind es eigentlich Sanskrit-Mantren. Ich nehme jetzt mal das Wort Mantren gerade in den Mund, weil das häufig das ist, womit wir das beschreiben, was wir singen. Und ich auch häufig noch das so sage. Ich aber auch gerade noch viele neue Sachen lerne und manch anderer würde vielleicht gar nicht sagen, dass es ein Mantra ist, was wir singen. Aber ich sage es jetzt mal ganz kurz, ganz einfach. Wir singen Sanskrit-Mantren, also in der alten indischen Sprache. Und genau, es geht darum, in Gemeinschaft zu sein. Es geht darum, eben diese Verbindung zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, zum Göttlichen, was auch immer man damit verbindet. Es ist jetzt nicht so, dass man Hindu sein muss, um das zu tun, oder dass man in irgendeiner Form religiös sein muss. Aber man muss eben offen sein, oder man sollte offen sein, sagen wir so, dass es irgendeine höhere Kraft gibt. Und das mag vielleicht für dich das Universum sein. Man hört das heutzutage so viel in der spirituellen Szene. Es wird immer von dem Universum gesprochen, was so viel, ne, leitet. Und das hat das Universum in die Wege geleitet. Und das ist genau das, was ich eben als Gott beschreiben würde. Wenn wir von Gott sprechen, gerade im Westen auch in Ländern, wo wir sehr christlich geprägt sind, dann zumindest ich habe dann immer von Gott so ein Bild gehabt, das ist so ein, weiß ich nicht, alter, bärtiger Mann, der im Himmel sitzt und uns, ne, zuschaut im Leben und am Ende des Lebens dann beurteilt, ob wir in den Himmel oder die Hölle kommen, ist jetzt mal ganz einfach gesagt. Aber für mich ist Gott eben mittlerweile was ganz anderes, und zwar die Essenz des Lebens, diese Energie, diese Urkraft, die da ist, aus dem wir alle entstanden sind, aus der das Universum entstanden ist und was uns auch heute noch alle zusammenhält und verbindet, wo wir auch wieder hingehen, wenn wir diesen Körper verlassen, diese Erde verlassen, wo wir auch wieder herkommen, wenn wir wieder reinkarnieren und so. Und damit in Verbindung zu treten und eben einfach mal zu sein, wenn man, ja, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann ist es schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Aber einfach in dieser Gruppe zu sein, auszublenden, am besten, wenn man in die Tür reinkommt, auszublenden, was heute schon alles doof war, was vielleicht auch alles schon schön war. Einfach weg damit und ganz präsent zu sein. Und das ist eben auch dieser meditative Aspekt, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Es geht darum, präsent zu sein, immer wieder sich zurückzuholen zu den Worten. Häufig ist es auch so, dass Kirtans sehr euphorisch sein können. Menschen stehen auf und tanzen. Also das hat man auch, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf die Person, die das leitet. Das kann auch sehr schnell und dynamisch sein. Und wie gesagt, die Leute tanzen dann rum. Und das hat also auch was, man kann einfach mal loslassen. Die Last des Lebens, die Last des Alltags und so weiter. Also man kann einfach nur mal sein, wie man sein möchte. Und sich nicht drum scheren, was um einen rum passiert. Und wenn alle um einen rum tanzen und man fühlt sich aber nicht danach und man bleibt einfach sitzen, ist das auch völlig fein. Also, ne, das ist so eine sehr individuelle Praxis. Und darum geht es beim Kirtan: zusammenzukommen, in Gemeinschaft zu sein, loszulassen, in Verbindung zu gehen mit einer höheren Kraft. Oder vielleicht auch, wenn man damit nicht resoniert, vielleicht auch mit dieser Kraft, die in uns steckt, der Kern von uns, Seele mag man es vielleicht nennen. Das, was tief in uns ist, was so bedeckt ist von all diesen Schichten, die uns auferlegt werden durch unser Leben von klein auf an. Und dass wir das einfach alles mal ablegen können und ja, sein können. Ich glaube, das ist das Einzige oder das Beste, wie ich es beschreiben kann. Einfach sein. Einfach zu sein und nicht drüber nachzudenken. Wie gesagt, singe ich jetzt gerade schön? Singe ich irgendwie schief? Wie sehe ich aus? Wie nehmen die anderen mich gerade wahr? Sondern das einfach mal alles loszulassen, was uns sonst im Alltag, glaube ich, viel zu sehr beschäftigt. Das, würde ich sagen, ist Kirtan.
Ja, sehr schön erklärt. Danke dir. Und für viele kann es trotzdem, glaube ich, noch fremd sein. Was hat denn jetzt Singen mit Yoga zu tun? Was ja einmal diesen Ursprung hat, dass einfach bei uns im Westen oder auch in dieser modernen Yoga-Bubble Menschen halt denken, Körperübung sei Yoga. Aber Körperübungen sind ja Asanas und Yoga ist ja ein sehr, sehr großes Feld und es gibt verschiedene Yoga-Wege. Und würdest du dem auch zustimmen, dass man letztendlich auch gar keine Körperübung machen kann, sondern stattdessen zum Beispiel Kirtan praktizieren kann, weil es letztendlich einfach ein anderer Weg ist, der zum gleichen Ziel führt.
Total. Auf jeden Fall würde ich sofort so unterschreiben. Es gibt verschiedene Wege, wie du es gerade schon gesagt hast, im Yoga. Und viele im Westen kennen eben nur diesen, auch nur einen kleinen Teil von einem Weg. Und das ist eben Asana, die körperliche Praxis auf der Matte. Und deswegen wird es häufig so abgetan als eine Form von Workout. Ich gehe jetzt heute nicht zum Pilates. Reformer Pilates ist ja offensichtlich jetzt das neue Ding. Sondern ich gehe zum Yoga. Aber ne, man sieht das einfach nur als, ich möchte ein bisschen schwitzen, ich möchte was tun für meinen Körper. Und das sind alles Nebenwirkungen. Das macht Yoga ja auch, wenn wir Asana praktizieren. Ne? Es tut unserem Körper gut, wir dehnen uns. Es kann auch sehr anstrengend sein. Es kann ja auch sehr, ne, irgendwie Muskeln aufbauen und den Körper trainieren und so. Aber das ist eben nicht das Ansinnen und nicht der einzige Weg. Und es gibt noch andere Wege, unter anderem eben Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga ist der Weg der Hingabe. Und man kann auch beides praktizieren. Man kann natürlich auch morgens seine Asana praktizieren. Man kann dann Bhakti-Yoga praktizieren. Komme ich gleich noch ein bisschen mehr zu. Man kann Karma-Yoga praktizieren. Das ist das Yoga der, des selbstlosen Tuns zum Beispiel oder generell des Tuns. Aber es geht vor allem darum, selbstlos Dinge zu tun und so weiter. Und man kann eines davon praktizieren und man kann sich Yoga praktizieren, der Mensch nennen. Oder man kann alles zusammen praktizieren gleichzeitig. Oder auch, was ich bei mir festgestellt habe, es verändert sich ständig. Ganz am Anfang war es bei mir viel Asana, weil ich auch gar nicht mehr wusste. Jetzt im Moment ist es vor allem viel Meditation in Form von Mantra-Meditation, nicht in Form von Kirtan. Kirtan ist eben singen, aber Mantra rezitieren, so würde ich es vielleicht sagen. Asana auch gerade wieder ein bisschen, aber hat nicht so, ist nicht so die Priorität auf meinem Weg. Und von daher, ich finde das immer ganz spannend, wenn Menschen eben sagen, ja, nee, Yoga ist nichts für mich, weil sie einfach nur denken, ne, ich bin nicht gelenkig, so war ich früher auch, als ich das noch nicht wusste. Nee, zum Yoga gehe ich nicht, weil ich bin ja total ungelenkig und so. Aber vielleicht ist Yoga was für dich im Sinne von Kirtan, Bhakti-Yoga, Hingabe. Dein ganzes Leben darauf auszurichten, in diese Verbindung zu gehen. Nicht nur in Form von Kirtan und Singen, sondern vielleicht auch, wenn du dein Essen kochst, dass du präsent bist, dass du vielleicht auch währenddessen Mantren singst, Mantren chantest, wie auch immer, dass du ein kurzes Gebet vielleicht sprichst vor dem Essen. Das ist auch alles Bhakti. Wie gehe ich miteinander um, mit anderen Menschen um? Weil auch andere Menschen sind in dem Sinne etwas Göttliches, weil wir alle aus dieser Quelle kommen. Und das ist, man kann dem nach quasi, und deswegen ist ja Yoga für uns auch nicht nur die Praxis auf der Matte, sondern ein Lebensweg, weil jeder Moment im Leben irgendeinem Yoga-Weg zugeschrieben werden kann und ich eben so den ganzen Tag Yoga praktizieren kann. Und wenn es eben dann einmal die Woche, einmal im Monat, einmal am Tag beim Singen, beim Kirtan singen ist. Oder auch nicht Kirtan singen, ich kann ja auch alleine zu Hause singen. Es muss ja nicht immer in Gemeinschaft sein. Ich mache mir vielleicht was an auf YouTube oder wo auch immer ich meine Musik höre. Krishna Das, Janavi Harrison ist eine ganz bekannte Sängerin aus den USA, nee, aus England. Und da gibt es so viele tolle Menschen, die das mittlerweile ja auch groß in die Welt tragen, wie viele Veranstaltungen es gibt und die wirklich Hallen füllen. Das ist großartig. Also nicht nur in Indien auch, aber auch hier in Deutschland. Jetzt gerade ist Krishna Das, glaube ich, gerade wieder unterwegs auf Tour in Deutschland und die füllen wirklich große, große Hallen. Und ich finde das großartig, dass das immer mehr Raum findet, sozusagen auch in unserer westlichen Welt. Und ja, um da nochmal zurückzukommen, ja, Yoga hat viele Facetten, viele Ausdrücke oder es gibt viele Wege, wie ich Yoga praktizieren kann, ausdrücken kann in meinem Leben. Und es muss nicht die Asana-Praxis sein. Es kann nicht jeder Asana praktizieren. Wir hören immer, ne, Yoga ist für jeden, jeder kann Yoga praktizieren, auch da häufig bezogen auf Asana, aber nee, vielleicht kann das nicht jeder immer. Manchmal ist man krank, man ist verletzt oder keine Ahnung. Ne? Man kann wirklich nicht auf die Matte gehen. Man kann vielleicht ein paar kleine Sachen machen. Aber ich kann mich hinsetzen, ich kann meditieren, ich kann meine Augen schließen, ich kann atmen, ich kann Pranayama üben, ich kann singen, ich kann all die möglichen verschiedenen Dinge in mein Leben bringen, wenn das eine gerade nicht geht. Ich kann Schriften lesen, auch einen Teil, mit dem viele resonieren, dass es eher intellektueller Weg, ne, sich mit den Schriften zu befassen und mehr auf dem Weg des Kopfes sozusagen Dinge zu verstehen, ist für mich nicht so, das ist nicht so mein Weg, aber ich kenne so viele Menschen, die immer alles verstehen müssen, auch im Zusammenhang mit Kirtan. Was singen wir denn jetzt gerade und warum machen wir das denn so und dies und das und jenes. Und deswegen mag ich Bhakti und Kirtan eigentlich so gerne, weil wir müssen nicht verstehen. Wir müssen einfach nur mal fühlen. Wir müssen einfach nur mal schauen, wie fühlt sich das an für mich? Und das vielleicht auch an die, die es noch nicht kennen, die das jetzt gerade hören. Es geht nicht darum, dass wir immer alles mit dem Kopf verstehen müssen, sondern erleb's einfach mal mit, mach einfach mal mit. Vielleicht hast du es in der Nähe bei dir oder online oder wie auch immer. Aber das einmal zu erleben, und vielleicht ist es ja auch nicht für jeden. Also definitiv, Kirtan ist nicht für jeden. Aber ich kenne auch viele, viele, viele Menschen, denen das total gut tut. Und Das macht auch was. Das habe ich gestern auch noch mal ein bisschen recherchiert. Und das ist auch ein guter Punkt, auf den ich so vielleicht gar nicht gekommen wäre, aber das ist definitiv so. Es bringt unser Nervensystem ja auch runter. Es stimuliert unseren Parasympathikus, also der Teil, der in unserem Leben viel zu wenig zum Tragen kommt. Und wir sind ständig in diesem Stressmodus, wenn wir im Leben unterwegs sind. Und ne, ständig irgendwie Termine und dies und das und am Telefon, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, Lea, der Screen, Netflix, dies, das, jenes. Und wir sind ständig so on fire, dass wir so selten runterkommen. Und da sind Praktiken wie Kirtan oder auch Yoga Nidra, was ja meine andere Leidenschaft sozusagen ist, die ich gerne unterrichte, so wichtige Formen der Praxis, weil sie uns einfach erlauben, runterzufahren und eben nicht in diesem Stressmodus zu sein, sondern dem Körper zu signalisieren, alles ist gut, ich bin nicht in Gefahr und du kannst jetzt mal kurz Ruhe machen, so dass unser Körper auch wieder ganz anders funktionieren kann. Wenn wir in diesem Stressmodus sind, dann werden gewisse Funktionen im Körper abgeschaltet, gewisse Organe oder ja, Funktionen der Organe werden runtergefahren, weil wir einfach in Alarmbereitschaft sind. Und wir sind bereit, falls der Säbelzahntiger jetzt hier um die Ecke kommt, dass wir kämpfen können oder vielleicht auch flüchten können. Und dieses Signal dem Körper zu geben, nein, gibt keine Gefahr. Wir können runterfahren, sodass er einfach mal wieder in diesen Normalzustand kommen kann und normal funktionieren kann und wir dementsprechend auch unserem Körper helfen können, Selbstheilungs, das hört sich immer so groß an, aber einfach so zu funktionieren, wie er funktionieren soll, so dass er vielleicht auch einfach Dinge aus dem Körper leiten kann, die da nicht hingehören oder wie auch immer. Einfach das, was wofür er gemacht ist. Und das kann er nicht, wenn wir ständig in diesem Stressmodus sind. Und das finde ich ist auch nochmal ganz spannend und war mir gar nicht so wirklich bewusst, dass das ja so ist. Aber ja, wenn ich dran denke, was das für eine Wirkung auf mich hat, das bringt einen einfach runter. Und du kannst es wahrscheinlich auch unterschreiben mit deiner Erfahrung von Kirtan.
Ich kann es gerade mit meiner Erfahrung von Kirtan mit dir auf jeden Fall bestätigen, weil dein Kirtan bringt mich auf jeden Fall auch runter. Ich kenne tatsächlich auch, wie du es ja vorhin auch schon beschrieben hast, diese Kirtans, die einen auch sehr, sehr anpeitschen. Und
Ja.
das kann ja auch was haben, ne? Wo also
Ja.
häufig steigern die sich ja so, ne? Gerade Live-Kirtan in großen Sälen,
Ja.
das ist ja häufig, dass es ruhig anfängt, dann irgendwann so nicht den Höhepunkt hat, wo die Leute richtig
Ja.
ausrasten.
Ja.
Was auch was haben kann. Und wenn es gut läuft, wird man danach auch wieder runtergeholt.
Ja.
Aber ich kenne das zum Beispiel. Ich dachte eine Zeit lang immer, warum können die Kirtan nicht morgens unterrichten? Weil ich bin
Ja.
danach dann auch manchmal so angepeitscht gewesen, dass
Ja.
ich gar nicht zur Ruhe finden konnte. Aber das
Ja,
ist dann eben auch die
spannend.
Gruppenenergie und weil ich das recht sensibel aufnehme. Aber eben uns ist sehr davon abhängig, auch wer den Kirtan
Wer das leitet, ja.
leitet. Und ich mag es eben sehr, sehr gerne, wie du es anleitest, wo eben auch viel Zeit für Ruhe ist.
Ja.
Ich fand richtig schön, wie du auch beschrieben hast, dass es jetzt ja langsam diesen Boom gibt oder auf jeden Fall eine Welle und viel mehr Interesse im Westen. Da bin ich total froh drüber. Ich glaube, dennoch ist es für viele auch immer noch sehr fremd, zumindest. Ich habe tatsächlich schon Nachrichten bekommen, obwohl ich selber ja gar nicht Kirtan leite, aber durchaus chante ich halt mal ein Mantra auch in meiner Yogastunde, aber ich habe schon Nachrichten tatsächlich von Menschen bekommen. Ich finde Yoga ja gut, aber dieses Singen ist wirklich überhaupt nicht meins. Oder auch, wenn ich
Ja.
einen Retreat gebe und da vielleicht neue Teilnehmer sind, dass zurückgemeldet wird. Ja, mir hat es gut gefallen, aber diese Mantren, die mag ich ja gar nicht. Also hast du, ich habe auch so meine Ideen, aber kennst du das auch und hast du Ideen, warum das auch häufig auf so Fremden oder Ablehnung stößt?
Ich glaube einfach auch hier wieder, weil sie nicht verstehen, was gesungen wird oder was gechantet wird, auch wenn es einfach gar nicht in gesungener Form ist, sondern man chantet ein Mantra. Es ist eine fremde Sprache. Und dann verbindet man das so häufig auch mit religiöser Praxis. Wenn man es nicht versteht, das ist eine andere Sprache, ne? Und man kriegt dann irgendwie so einen Glimpse auch davon, ah, okay, da gibt es irgendwie Gott, von dem gesprochen wird in Yoga. Und jetzt ist das ja auf einmal so eine religiöse Praxis. Das finde ich irgendwie total doof, weil man entweder vielleicht gar nicht religiös ist und sagt, ich bin Atheist, Atheistin oder ich bin vielleicht irgendeiner Religion angehörig und das resoniert gar nicht mit mir, dass ich jetzt irgendwie einen anderen Gott anbete oder so. Ich glaube, das ist auch häufig das, was die Menschen denken, dass es ich bete jetzt einen Gott an und ich bin ergeben und da ist, ne, was Höheres und ich bin quasi, also wie so,
Als wäre man minderwertig dann.
ja, genau, ja. Und ich glaube, damit haben Menschen häufig ein Problem, dass das so ist. Und ich habe da auch, ich bin nicht religiös aufgewachsen. Ich habe mich immer als Atheistin bezeichnet. Und ich habe irgendwann, wir haben vor kurzem mal selber drüber gesprochen, du und ich habe irgendwann das Buch Gespräche mit Gott gelesen. Neil Donald Walsh heißt der Autor. Und das ist schon ganz, ganz, ganz alt. Gibt es verschiedene Bände auch. Und ich bin irgendwie über einen Podcast damals, habe ich von diesem Buch mal gehört. Und es schwirrte dann so rum bei mir. Und dann habe ich es, glaube ich, mal gefunden in Hamburg in der Bibliothek. Da haben die so einen Bücherverkauf von alten Büchern. Und da war das. Da konnte ich es für 1 Euro kaufen. Ich glaube, so bin ich das erste Mal zu diesem Buch gekommen. Und habe es dann, glaube ich, auch erstmal stehen gehabt. Und der beschreibt das so schön am Anfang des Buches, warum er diesen Titel auch so gewählt hat. Auch wenn er weiß, dass es wahrscheinlich viele abschreckt, dieses Wort Gott. Weil viele so viel damit irgendwie ein Bild verbinden. Und das resoniert vielleicht dann mit Menschen nicht, weil es eben religiös ist und sie nicht religiös sein wollen, wie auch immer. Und er hat das aber ganz bewusst so gewählt, weil er eben zeigen wollte, nee, Gott ist was ganz anderes. Also für mich ist Gott was anderes. Und dann geht er eben in dieses Gespräch oder ne, schreibt von diesem Gespräch mit dieser höheren Kraft, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eben das, dass viele Menschen, es ist was Fremdes, es ist etwas, womit man sich vielleicht bisher nicht identifiziert hat und man hat das Gefühl, dass einem vielleicht was aufgedrückt wird. Und man muss jetzt religiös werden oder man muss jetzt Hindu werden oder man muss jetzt, weiß ich nicht, dies, das, jenes. Und deswegen ist das so befremdlich. Aber ich glaube auch, dass das, es darf ja erstmal so sein. Ich glaube aber auch, dass das bei einigen nicht so bleibt. Ich glaube, wenn sie dann vielleicht entweder auch wirklich nur eine Erklärung brauchen und das dann verstehen auf theoretischer Ebene, was mache ich da eigentlich und so, dass es dann was anderes ist. Oder wenn sie eben noch mehr damit sich auseinandersetzen oder noch mehr Erfahrung damit haben und noch mehr in Yoga-Klassen gehen, wo das stattfindet, und dann merken, das ist ja gar nichts Schlimmes. Tut mir ja gar nicht weh, ne? So. Es tut mir eigentlich ganz gut. So. Und ich glaube, das ist eben das. Es ist erstmal fremd. Wir Menschen, wenn irgendwas fremd ist, wenn irgendwas neu ist, dann ist es immer erstmal komisch. Weil wir vergleichen ja immer mit dem, was ist unsere Erfahrung aus unserem Leben. Und wenn wir es nicht kennen, dann können wir es nicht einordnen. Und dann ist das häufig, glaube ich, auch einfach Gefahr in gewisser Art und Weise. In welcher Form auch immer. Aber dadurch, glaube ich, kann das befremdlich sein für manche Menschen. Und für manche ist es vielleicht dann auch wirklich nichts. Vielleicht sind die auch gerade erstmal nur auf dieser körperlichen Ebene und sie nehmen die körperliche Praxis mit, vielleicht auch Meditation, aber sie können nichts damit anfangen, zu Gott zu singen oder überhaupt zu singen oder in der fremden Sprache zu chanten. Es gibt ja auch häufig heutzutage, gerade im Westen, in so Singkreisen, ich würde es jetzt nicht Kirtan nennen, aber dann so diese Medicine-Songs, Medizinlieder würden wir vielleicht auf Deutsch sagen, die dann auch mit eingebaut werden. Dann wird ein Sanskrit-Mantra gesungen, dann wird irgendwas anderes gesungen auf Englisch. Und da wird viel gemixt, sagen wir mal so. Finde ich auch total fein. Muss jeder so machen, wie es für sie passt. Aber für mich sind das einfach ganz andere Welten. Für mich sind Sanskrit-Mantren und Kirtan ist einfach so, ne, dieser indische Kontext, hinduistische, yogische Kontext. Und diese Medicine-Songs kommen, glaube ich, eher, ohne es jetzt konkret zu wissen, aber so aus der schamanistischen Richtung, ne, die Rainbow-Gatherings, die es so gibt auf dieser Welt. Und das, da geht es um, ja, Heilung und sich gut fühlen und so weiter. Und auch Verbindung mit Mutter Natur ist ja auch was Göttliches. Aber es sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen gibt es bei mir in Kirtan, gibt es diese Medicine-Songs nicht. Aber dementsprechend gibt es auch nur Sanskrit-Dinge oder manchmal auch Hindi. Hanuman Chalisa zum Beispiel ist eine Lobeshymne an den Gott Hanuman. Und das ist in einer alten Form von Hindi, bin ich der Meinung. Oder noch eine andere Sprache, aber kein Sanskrit. Aber sowas gibt es auch. Aber es kommt zumindest alles aus dem gleichen Kontext. Und ich glaube aber, dass diese Medicine Songs, dass das häufiger oder einfacher resoniert mit den Menschen, weil sie es leichter verstehen können. Auch nicht jeder spricht Englisch, aber zumindest mehr Leute verstehen diese Medicine Songs als ein Sanskrit-Mantra. Und ich glaube, deswegen ist es für die noch mal leichter, sowas zu singen und sich sowas hinzugeben, weil sie einfach verstehen, was sie da gerade singen und weil es vielleicht auch resoniert, wenn ich irgendwie singe, dass ich, ne, in Verbindung gehe mit dem Baum und dem Fluss und der Erde und so weiter. Und das ist bei Sanskrit-Mantren eben nicht so. Und genau, deswegen kann ich es verstehen, wenn es erstmal auf Ablehnung will ich jetzt gar nicht sagen, aber so auf Reson nicht Resonanz, wie heißt das?
Erstmal
Resistenz. Dass
befremdet
es
am
so fremdelt,
Anfang.
genau.
Ja.
Und das ist völlig okay. Und dann muss man einfach nur gucken, was man damit macht. Ist es einfach nur, weil es neu für mich ist und will ich es trotzdem nochmal ausprobieren? Oder sage ich einfach, nee, damit kann ich nichts. Und dann ist es ja auch okay. Also, wie gesagt, ne, es sind verschiedene Wege des Yogas. Und dann kann man eben auch einfach nur den Asana-Teil machen, Meditation, Pranayama, wie auch immer, was alles sehr, sehr körperlich ist und womit man vielleicht mehr resoniert als eben mit solchen Praktiken. Genau.
Genau, und alles hat ja auch seine Zeit. Du hattest ja auch selbst gesagt, ich kenne es auch, dass man ja auch vorher eine andere Reise hatte und erstmal die Kultur auch noch besser kennengelernt hat. Obwohl, eigentlich vorhin meintest du auch, als du das erste Mal im Kirtan warst, du wusstest noch gar nicht, da habt ihr auch Sanskrit gesungen und du hattest nicht dieses
Ja,
starke Fremde, ne?
das stimmt.
Aber ja, da weißt du dann wahrscheinlich auch, wer so reisefreudig ist, verschiedene Kulturen kennt, hat da vielleicht eine Offenheit. Ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast, so der Hauptgrund ist wahrscheinlich, warum das bei Leuten Ablehnung schafft, weil es eben so ein Fremden ist. Ich glaube aber vielleicht auch, dass noch dazu kommt, es bringt einen halt ins Fühlen, was ja eigentlich so was Schönes ist. Und
Spannend,
deswegen
ja.
brauchen wir es ja auch so in unserer Gesellschaft, weil wir sind so verstandgesteuert, ne? Und eigentlich ist eben Bhakti und was man im Kirtan erlebt, ist das Gegenteil, ne? Es bringt einen eben ins Fühlen, hast du ja auch schon beschrieben. Und ich glaube, dass
Ja,
nicht jeder Mensch so
das
bereit
stimmt.
ist, eben zu fühlen. Ne? Also das hat halt einen anderen Effekt als ein Vinyasa-Flow auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Aber das ist ein total valider Punkt, weil es ist ja wirklich so, dass du auch, wenn du da sitzt, ob jetzt vorne oder hinten oder wo auch immer, ob man jetzt es leitet oder nicht leitet, wenn man leitet, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil man natürlich auch gucken muss, wie ist so die Energie im Raum. Wenn man teilnimmt, dann braucht man einfach nur sein. Aber wie häufig da Tränen fließen oder wie häufig dann eben auch, ne, so je nachdem, was man dann gerade, wie so der Rhythmus und die Stimmung ist in der Gruppe, aber dann aufzustehen und zu tanzen. Und das stimmt, das ist so einfach dieses Fühlen und Dinge kommen hoch und das ist genau das, was ich am Anfang beschrieben habe mit Musik. Manchmal ist es bei mir auch so gewesen also ist es auch heute noch so mit normaler Musik. Ich muss gar nicht unbedingt verstehen, was da gesungen wird. Hilft manchmal, wenn man noch versteht, was die Worte sind, aber einfach die Instrumente, die Melodie, die Zusammensetzung, wie das eine Stimmung verändern kann und einfach einen ja wirklich so in dieses Fühlen bringt. Und dann geht das Lied aus und dann ist auch wieder gut so, ne? Aber wenn ich habe tatsächlich auch eine Playlist für mich mal irgendwann gemacht mit so richtig traurigen oder für mich traurigen beziehungsweise intensiven Songs, die mich richtig ins Fühlen bringen, wo ich wirklich das anmache und ich kann anfangen zu heulen für Momente, wo ich das brauche. Und auch das, ne, einfach mal weinen zu können, das können so wenig Menschen. Ich überlege gerade, wo ich das hatte. Ich glaube, ja, in Australien da habe ich viel so Freiwilligenarbeit gemacht auf so Organic Farms und das eine war eben so eine buddhistische Gemeinschaft, die so Veranstaltungen da gemacht haben. Und da war noch eine zweite Australierin, die da war, eine Junge, die mit mir dort geholfen hat. Und wir waren halt eine ganz kleine Gruppe, die dort vor Ort gelebt haben. Und die hat dann irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Und wir haben sie alle angeguckt, wie so, what? Aber die war so stolz drauf. Die fand das total toll. Die war irgendwie Anfang 20, glaube ich. Und die fand das irgendwie ehrenswert oder wie auch immer das richtige Wort ist. Aber die fand das total gut, dass sie nicht weint. Und ich finde das total traurig, wenn man nicht weinen kann. Weil das eben ja auch, glaube ich, zeigt, ne, dass man irgendwie so eine Schutzschicht um sich hat und so eine Hülle um sich hat und so Gefühle nicht richtig zulassen kann oder rauslassen kann. Und es ist wichtig, dass wir Dinge rauslassen und eben nicht in uns behalten und in uns irgendwie ansammeln, weil auch das kann dann Einfluss auf den Körper haben irgendwann und irgendwelche Dinge verursachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir fühlen, dass wir weinen, dass wir lachen, dass wir ja einfach all das spüren können. Und ob das in der Gruppe ist oder auch einfach vielleicht mal nur für sich zu Hause. Aber dass man das, ja, dass man so eine Praxis auch hat, die einem das erlaubt, das tun zu können. Ja, ist total spannend. Ist ein total valider und wichtiger Punkt. Ja.
Und tatsächlich dazu, viele Menschen haben ja auch tatsächlich, im Yoga würde man jetzt vom Halschakra sprechen, und viele Menschen haben auch da Themen, ne, dass wir uns nicht trauen. Also von vielen Frauen kenne ich, dass sie sich eben nicht trauen, laut zu werden oder so,
Ja.
ne? Und du hast auch gesagt, das war erst mal am Anfang was unangenehm, vor Leuten zu singen. Und ich kenne es auch. Ich habe auch irgendwann ein paar Gesangsstunden genommen, weil ich einfach einen bewussteren Umgang mit meiner Stimme lernen wollte und weil ich auch immer dieses Gefühl hatte, ich könnte nicht singen und so. Und das ist ja
Ja.
so wertvoll, auch sich aber mit diesem Teil von sich auseinanderzusetzen, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil. Und das tut so gut, auch das hier so
Total.
frei zu bekommen, ne?
Zwei Dinge, die mir dazu noch einfallen, um da kurz drauf aufzubauen. Sehr persönlich, aber wenn ich, und ich vergesse das auch gerne mal, zurückblicke in meine Kindheit. Ich habe eine sehr dunkle Stimme und ich habe oft gehört in meiner Kindheit oder auch in meinen Jugendjahren, dass ich doch eine Männerstimme hätte. Und es hat in dem Moment wehgetan, aber ich habe es dann auch gar nicht so mitgenommen. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, glaube ich schon, dass das auch viel mit mir gemacht hat, auch so, ne, vor anderen. Ich habe gelernt, selbstbewusst zu sein. Ich habe auch eine laute Stimme. Ich kann laut sein. Ich habe viele Jahre Handball gespielt und ich habe auch immer sehr laut auf dem Feld geschrien, so. Also von daher, es hat jetzt nicht so ein tiefes Trauma in mir auferlegt oder mir ein tiefes Trauma auferlegt. Aber man merkt, und das kennen, glaube ich, viele auch, und meine Mutti macht sich immer lustig über mich, wenn ich ans Telefon gehe zum Beispiel oder wenn ich mit fremden Menschen spreche, wie automatisch meine Stimme höher wird. Hallo, ach Mensch, hallo, wie geht's dir? Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich merke das mittlerweile auch oder dann so hinterher, hä, was war denn das jetzt schon wieder? Und die zweite Sache in dem Kontext, ich habe das Glück gehabt, die Ehre gehabt, wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe auch zu Covid-Zeiten in Hamburg ein paar Privatsessions nehmen dürfen können. Ich muss kurz überlegen, wie es sich richtig nennt, Stimmentherapie. Also es war kein Gesangsunterricht, aber es ist eine Art Therapie mit deiner Stimme. Und wirklich, das hat mir so viel gebracht. Ich glaube, wir hatten nur drei Sessions. Aber die Gwen, die das macht, Gwen Thomas aus Hamburg, die hat mir das auch so wiedergespiegelt. Sie sagt, als du reingekommen bist heute, ich bin von der Arbeit gekommen, ich glaube, ich hatte Feierabend oder ich habe Pause gehabt, bin reingekommen und ich war noch so, hey, hallo, und danach, nach der Session, ich glaube, das war nur eine halbe Stunde, war ich viel mehr wieder bei meiner natürlichen Stimme. Und da ging es auch so viel ums Fühlen und Augen schließen. Und dann hat sie auch so ein Monochord und hat damit dann gespielt. Und dass du einfach nur rauslässt, was aus dir kommt. Es ging nicht darum, irgendein Lied zu singen oder ne, irgendwie eine Technik zu lernen, sondern einfach nur mal stimmlich rauszulassen, was in dir ist. Und das ist so, so, so kraftvoll, wie viele Tränen da auch geflossen sind. Und das ist so interessant, was Stimme einfach für eine Kraft hat. Und für ja, Kraft ist, glaube ich, das richtige Wort. Auf uns, auf unser Leben, auf unser Selbstbewusstsein, was du gerade schon gesagt hast, ne? So, dass manche trauen sich gar nicht irgendwie laut zu sprechen und haben so eine ganz, ganz leise Stimme und da steckt irgendwas fest. Und das ging so alles ineinander über oder miteinander einher, dass ich angefangen habe, mit dem Harmonium zu spielen in dieser Zeit, Covid-Zeit, als ich eben in Deutschland feststeckte und nicht mehr reisen konnte. Dann diese Stimmtherapie mit Gwen. Und das hat so viel mit mir gemacht und eben auch Selbstbewusstsein, glaube ich, noch mal mehr geschaffen, um auch zum Beispiel dann vor anderen Menschen zu singen und meine Stimme zu zeigen und auch wahrzunehmen, wenn ich in diese in diesen Stimmenwechsel verfalle und dann einfach merke, ich glaube, das ist auch so ein Thema von Sicherheit. Man fühlt sich gerade noch nicht sicher vielleicht, ne, bei diesen Menschen, die man jetzt nicht kennt. Und je entspannter ich bin, desto mehr kann eben auch meine natürliche Stimme rauskommen. Und ja, von daher, Stimme ist ein Riesenthema. Und von daher kann das wirklich, wirklich viel machen, wenn man das vor allem auch regelmäßig dann macht und das nutzt und ja, Kirtan singt, zur Stimmtherapie geht, wie auch immer, gibt so viele Wege, damit zu arbeiten oder zu Gesangsstunden geht, hilft definitiv auch. Aber da ist schon eine große, große Kraft in diesem Kehlraum. Und ja.
Und dann würde ich auch tatsächlich noch ein Plädoyer auf Sanskrit vielleicht gemeinsam mit dir halten,
Ja.
weil wir haben, du hattest schon erwähnt, so in diesen modernen Singkreisen wird es oft gemischt, ne, Mantren, Sanskrit, aber auch englische Songs oder ich habe auch schon Spanisch und ganz
Alles.
kunterbunt. Und ich glaube, die Menschen, die uns kennen, die wissen, dass wir beide der indischen Kultur nah sind und auch dafür stehen, dass ja, man dieser Kultur auch irgendwie treu ist. Und das hat ja auch wirklich Gründe. Also ich finde, ich merke das selbst. Also auch so einen Medizinsong zu singen, klar, das ist voll schön. Oder auch Backstreet Boys zu singen, das ist total schön und
Ja,
macht auch was und
super.
kann befreiend sein. Und dieses Sanskrit ist aber ja einfach auch eine ganz, ganz weise Sprache, die ja nicht umsonst auch die Ursprache ist für diese Schriften und die ja auch einen Effekt hat auf unser System, ne? Also ich finde, wenn wir
Ja.
uns so zum Beispiel bewusst traurige Lieder anhören, dann wird eben ja eine Emotion auch in uns geweckt, die in uns ist, aber es wird ja auch durch was Äußeres so ein bisschen verfälscht oder auf jeden Fall, ne,
Ja,
wir können so eine gewisse bestimmte Emotion triggern. Und mit
manipuliert, ne?
Sanskrit,
Man manipuliert sozusagen sich.
genau, was ja auch seine Berechtigung hat und manchmal sehr
Ja,
hilfreich sein kann.
ja.
Aber ich finde, bei diesen Sanskrit-Mantren, man merkt schon, wie das halt tief geht, ne? Und das hat ja eine Wirkung aufs Energiesystem und ist einfach so eine weise und besondere Sprache. Geht dir das auch so? Würdest du
Ja,
das bestätigen?
würde ich definitiv so bestätigen. Und bei mir war es tatsächlich ja auch so, dass ich direkt irgendwie in Resonanz gegangen bin. Also bei mir war es nie befremdlich mit dieser Sprache. Und Sanskrit ist zum einen eine sehr alte Sprache. Und ich habe in Schulzeiten, fällt mir jetzt gerade auch ein, ich habe Latein gelernt viele Jahre. Also ich hatte irgendwie schon immer so einen Hang zu alten Sprachen und fand das immer total faszinierend. Vor allem auch diesen historischen Hintergrund dazu, ne? Und Latein ist ja irgendwie, wird ja häufig als tote Sprache bezeichnet, weil sie auch gar nicht so viel benutzt wird heutzutage, obwohl sie, glaube ich, auch noch benutzt wird. Aber bei Sanskrit, es ist sehr lebendig, weil es eben gerade in Indien und gerade so in dieser vedischen Tradition tagtäglich gechantet wird, gesungen wird in gewisser Form und so weiter. Und man sagt, das ist eben keine Sprache, die, wie soll ich das beschreiben, die erfunden wurde oder entstanden ist, sondern die empfangen wurde. Diese Klänge, die einzelnen Silben, da gibt es ganz viel, und da bin ich ganz schlecht, mir sowas immer zu merken, aber da gibt es ganz viel Wissenschaft dahinter, warum es so und so viele Buchstaben sind und warum in dieser Reihenfolge. Und die Sprache Sanskrit, um auch nochmal, ne, zur Stimme zurückzukommen, im Sanskrit unterscheiden wir die oder kategorisieren wir die Töne, die Klänge, bei uns sind es Buchstaben, da sind es eher so Töne, würde ich sagen, sortieren wir ein oder kategorisieren wir je nachdem, wo unsere Zunge sich befindet, wenn wir diesen Ton sprechen. Das heißt, man muss auch ganz akkurat quasi sein beim Aussprechen von Mantren. Kirtan ist nochmal ein anderes Thema, da geht es vor allem darum, ne, einfach zu sein und so. Aber wenn man wirklich vedisches Chanten praktizieren möchte, da ist es ganz, 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 da gibt es Regeln, wie man gewisse Dinge ausspricht und wo eben, wie man die Töne richtig produziert, indem man die Zunge an verschiedene Stellen, also zum Beispiel oben an die, sagt man auch an die Palette, an den Gaumen, sagt man auf Deutsch, glaube ich, an den Gaumen oder an die Zähne oder zurückrollt. Und je nachdem entstehen unterschiedliche Töne. Und das war für mich am Anfang so, so, so schwer zu hören und auch zu reproduzieren, weil wir das im Deutschen einfach nicht haben, so diese unterschiedliche. Wir haben, ne, das SCH zum Beispiel, dieser Klang von Sch. Wir haben SCH, sch ist sch. Jeder spricht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Sanskrit haben wir verschiedene schs. Wir haben immer sch und sch. Und ich höre es jetzt sofort mittlerweile, aber du würdest es jetzt vielleicht nicht hören. Aber das eine ist, meine Zunge ist vorne an den Zehen, das andere ist, meine Zunge ist zurückgerollt, beziehungsweise oben am Gaumen. Und so ist es eben was total Wissenschaftliches. Es gibt Schriften dazu, wie eben und warum, welche Klänge wo einkategorisiert werden und so weiter. Also es ist von den Rishis, wenn man jetzt von Mantren spricht, wirklich vedischen Mantren empfangen worden in meditativen Zuständen und auch, wie gesagt, diese Klänge, diese einzelnen Buchstaben, wenn man sie so nennen möchte, oder die einzelnen Klänge im Sanskrit-Alphabet, wurden in meditativen Zuständen empfangen. Und das ist eben so das Besondere. Und also, ich kann es gar nicht weiter groß beschreiben, weil ich eben nicht diese Schriften gelernt habe und das alles im Kopf weiß. Ich habe aber mal angefangen, Sanskrit richtig zu lernen. Und genau, bin jetzt eben auch lerne vedisches Chanten, aber da geht es nicht darum, die Sanskrit-Sprache an sich zu lernen und übersetzen zu können und so, sondern da geht es wirklich darum, wie wir was zu chanten haben, wenn wir es so chanten wollen wie die Rishis, also die Seher von damals, die dieses ganze unendliche Wissen empfangen haben, wie die es gechantet haben, um vielleicht auch zu gleichen Erkenntnissen oder meditativen Zuständen zu kommen und diese Praxis zu ehren. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes als Kirtan, aber trotzdem, Sanskrit ist das Gleiche. Und für mich ist es einfach, auch ohne zu wissen, wie gesagt, als ich das erste Mal gemacht habe, was ich da singe, es hat für mich einfach resoniert. Eine Freundin von mir, die sagt auch immer, wenn sie mich chanten hört, ohne dass sie irgendwas versteht, ohne einen Hintergrund von Sanskrit zu haben, das macht sie so emotional und ne, so, also irgendwas macht es mit ihr. Und das ist ebenso diese Kraft von Sanskrit. Kann Deutsch auch haben, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt jemand auf Deutsch schön singt oder ne, ich zum Konzert gehe. Aber Sanskrit ist nochmal irgendwie für mich was Tieferes. Und hier, um das vielleicht auch nochmal zu betonen, es geht, also wir hatten ja schon dieses Thema, ne, dass es ums Fühlen geht. Und das ist es eben. Es geht darum, das zu erfahren, im Yoga generell. Es geht darum, Dinge zu erfahren und nicht nur mental zu verstehen oder zu lernen oder wie auch immer, sondern zu praktizieren und zu erfahren, was macht das denn mit mir? Und dann komme ich vielleicht zu dem Punkt, ist nichts für mich. Oder ich komme zu dem Punkt, hey, das macht was mit mir. Ich bin viel entspannter im Alltag. Ich, ne, keine Ahnung, komme mehr ins Fühlen und so weiter. Punkt.
Ja.
Mein Plädoyer für Sanskrit. Ich bin keine Sanskrit-Expertin, keine Sanskrit-Gelehrte. Ich habe das nicht studiert oder so, noch nicht. Das ist auch eine Lebensaufgabe, Sanskrit wirklich zu studieren. Und ja, aber vielleicht kommt das auch noch dazu. Vielleicht irgendwann haben wir noch mal einen Podcast, wo ich dann einen Vortrag halte zu Sanskrit.
Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, weil mich interessiert das auch so wahnsinnig. Aber das ist alles so ein riesengroßes Feld und man kann sich gar nicht in einem Leben mit allem
Ja,
beschäftigen, was einen da
definitiv.
interessiert. Aber danke, dass du das auch nochmal betont hast, wie schön es
Sehr, sehr
auch ist,
gerne.
sich wirklich auf diese Sprache einzulassen, auch wenn man vielleicht erstmal ein bisschen fremdet und sich da vielleicht mal einen Ruck zu geben, es zumindest
Ja,
auszuprobieren.
auszuprobieren.
Und du wirst ja im Dharma-Haus, das bald eröffnet, auch einmal im Monat Online-Kirtan geben, worauf ich mich
Ja.
sehr freue. Das heißt, auch alle, die das jetzt hören und total neugierig sind, die können das dann schon ganz bald erleben. Und was hältst du denn vom Online-Kirtan üben im Vergleich zu Offline? Weil wir haben auch schon gehört von großen Hallen. Wie ist da
Ja.
so deine Meinung? Ist das eine besser oder das andere oder wie funktioniert das?
Es hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also wir wissen, dass es funktioniert, weil wir haben es ja bei dir in der Community auf jeden Fall schon einmal, glaube ich, gemacht. Wenn nicht sogar mehrmals. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon mal vielleicht
Wir hatten
woanders
schon
auch gemacht habe.
zweimal,
Ah
glaube
ja,
ich,
siehst du,
oder? Ja.
genau. Also wir wissen, dass es funktioniert und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich den großen Vorteil sehe beim Online-Praktizieren ist, dass gerade wenn es vielleicht neu für dich ist, dass du in deinem eigenen Zuhause bist. Du bist in deinem eigenen Space und es hört dich eben keiner, es sei denn, ne, deine Familie ist jetzt irgendwie zu Hause und du musst auch die anderen nicht hören, außer mich. Im Online ist es eben so, dass es schwer ist mit diesem Wechselgesang, weil einfach, ne, mit der Verzögerung von den Mikrofonen und so weiter, ist es dann kein klassischer Wechselgesang. Es ist dann vor allem ich, die die singt, aber ich versuche es dann auch so zu machen, dass ich, ne, wenn jetzt mein Teil dran ist, zum Beispiel das lauter zu singen und dann vielleicht einfach nur leiser zu singen, dass die Leute auch wissen, wann sie dran sind. Aber das sehe ich als großen Vorteil, dass es eben, dass jeder in seinem eigenen Zuhause ist oder in seinem eigenen Raum und sie können es sich einrichten, wie sie möchten. Sie können sich auch hinlegen währenddessen, was auch immer. Sie können einfach machen, was sie wollen. Schön ist es für mich natürlich, wenn die Kamera auch an ist und ich kann es sehen, was es mit den Menschen macht. Aber es ist auch völlig fein, wenn es vielleicht mal nicht geht oder wenn man sich nicht danach fühlt oder ne, man ist irgendwie krank und man fühlt sich einfach nicht danach, dass andere einen sehen. Kann man die Kamera auch ausmachen und einfach nur zuhören. Und das, finde ich, ist der große, große Vorteil von dem Online-Kirtan. Natürlich hat man da immer so ein bisschen die Hürde von der Technik, dass die Technik funktionieren muss und so weiter. Aber das hat man bei allen Online-Angeboten sozusagen. Und man hat natürlich auf der anderen Seite eben nicht dieses Gruppenerlebnis, dass man wirklich mit der Gruppe zusammen in einem Raum sitzt und diese Energie körperlich sozusagen spürt. Also man kann natürlich auch online so ein bisschen was wahrnehmen an Stimmung, wenn man die anderen sich anguckt oder ne, so einfach in diesem geschlossenen Raum ist, aber es ist ein bisschen schwieriger natürlich. Aber es funktioniert genauso gut und es ist einfach ein anderes Erlebnis. Und wenn man die Möglichkeit hat, das online mal zu erleben, dann auf jeden Fall online mitmachen. Wenn man trotzdem auch die Möglichkeit hat, mal im Yoga-Studio nebenan zum Kirtan zu gehen, dann probier das auch mal aus und da vielleicht dann auch einfach zu gucken, was besser resoniert mit einem. Und vielleicht ist es für dich auch wirklich, dass es online vor allem funktioniert, weil man sich sicherer fühlt und wohler fühlt. Oder vielleicht ist das auch der Einstieg, dass man erstmal das kennenlernt und dann zu einem Kirtan geht, in real life sozusagen. Aber es funktioniert genauso gut, es ist genauso gut und ja, kann ich nur empfehlen.
Und
Genau.
tatsächlich finde ich, das ist auch, also einerseits ist es natürlich auch wirklich, kann es eine ganz tolle Erfahrung sein, mit vielen Menschen in einem Raum zu sein und gemeinsam zu singen. Aber gerade als feinfühliger Mensch kann es halt auch manchmal so viel sein, diesen
Überwältigend.
ganzen, auch noch diesen ganzen Gefühlen und so von den anderen Menschen, diese Vibes mitzukriegen. Deswegen kann es eben auch voll schön sein, dass man beim Online-Kirtan eben so ganz in seiner
Ja,
Energie sein
total.
kann.
Und man kann ja auch sich zusammenfinden mit Freunden vielleicht oder mit der Familie. Und dann hat man trotzdem so ein bisschen seine kleine Runde, aber die Runde, die man, mit der man vertraut ist und die man kennt, wenn man das möchte und wenn es möglich ist. Also von daher, man hat mehr Kontrolle, wenn man das. Also natürlich, man soll auch ein bisschen Kontrolle loslassen, ne? Aber wie du sagst, wenn man in so einen großen Saal geht, man weiß nicht, wer da ist. Und gerade wenn man so feinfühlig ist, ich sitze dann bei solchen Sachen auch immer gerne hinten in der Ecke, dass ich kann alles wahrnehmen, ich kann alles beobachten, aber ich habe auch, also ich kann mich nicht zurückziehen so. Und wenn jetzt da irgendwie alle anfangen zu tanzen, ich kann trotzdem in der Ecke sitzen und fühle mich sicher. Also wenn ich in solchen großen Geschichten bin, dann bin ich definitiv nicht die, die irgendwie mittendrin ist. Entweder ganz vorne, sodass ich dann gar keinen sehe und gar nicht so mitbekomme, oder ganz hinten, je nachdem, bei wem es ist. Bei Krishnadas sitze ich auch gerne ganz vorne.
Ich
Aber
wollte gerade sagen, aber als wir bei Krishnadas waren in Rishikesh, da waren wir mittendrin.
ja, stimmt. Ja, da ging es aber auch nicht so. Ja, da waren wir in der Gruppe. Stimmt, wir waren ja zusammen bei Krishnadas in Rishikesh.
Ja,
Das hatte ich
das
schon wieder
war auch ein
vergessen.
tolles
Ja,
Erlebnis. Ja.
das ist schon. Also Krishnadas war auch ein großer Einfluss bei mir auf diesem Weg. Und auch viele von den Sachen, die ich dann spiele und singe, sind von Krishnadas. Weil er einmal so bekannt ist und weil ich da einfach so eine Verbindung irgendwie habe mit ihm und mit seiner Geschichte auch und habe sein Buch gelesen von seinem Werdegang und auch der ist so am Boden geblieben und auch so wirklich normal, sage ich mal so, ne? Und trotzdem ist das für ihn auch so eine wichtige Praxis und er sagt auch immer, er spielt gar nicht für andere, sondern er macht das aus einem sehr egoistischen Grund, weil er sonst zugrunde gehen würde, kaputt gehen würde, wenn es Kirtan nicht geben würde oder ne, wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre er heute wahrscheinlich nicht mehr, weil er in einer sehr depressiven Phase war und auch viele Jahre nicht gesungen hat, nachdem sein Guru verstorben ist, neben Karoli Bauer. Ich glaube, 20 Jahre war der wirklich in so einem Loch und irgendwann hat er dann einfach realisiert, der einzige Weg, um da rauszukommen, ist, wenn ich mit Menschen singe. Und so hat das dann angefangen und dann auch so im kleinen Kreise in New York, glaube ich, hat er dann angefangen im Yoga-Studio und das wurde dann immer größer und jetzt, wie gesagt, füllt er große Hallen überall auf der Welt und ist dann trotzdem aber am Ende des Konzerts sitzt der vorne, zumindest war es in Deutschland so, in Rishikesh nicht. Aber in Deutschland sitzt er dann vorne auf der Bühne und lässt wirklich noch alle Leute mal kommen, Foto machen, ihn umarmen, irgendwie, ne, das ausdrücken, was man ausdrücken möchte. Und das finde ich so schön, dass der ist so bekannt und tourt so viel durch die Welt und trotzdem ist er so nahbar und so, ja, am Boden geblieben. Total angenehmer Mensch und ja, bringt, glaube ich, ganz viel in die Welt mit dieser Praxis für viele Menschen, die ich auch kenne, die das auch so bestätigen können, ja. Genau.
Ja, da sieht man halt, was Kirtan für eine Wirkung hat, dass er
Ja.
eben diese Hingabe übt und auch lebt und das macht halt auch demütig, ne? Du hattest vorher noch
Ja.
einmal erwähnt, manche fühlen sich vielleicht, wenn sie so zum was Göttlichem singen, dann so klein im negativen Sinne, ne? Ich
Ja.
glaube wirklich, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Es ist so schade, dass wir das so sehen. Unser Ego ist so groß geworden. Und ich finde es deswegen so schön, wenn es wieder jetzt wir uns auch mit diesen Dingen beschäftigen, weil es uns halt mal zeigen kann, dass es da halt was Größeres gibt und dass wir halt nicht so groß sind. Und es kann unheimlich
Ja.
entspannend eigentlich sein, wenn wir feststellen, dass wir gar nicht so wichtig sind, wie wir eigentlich denken. Also es hat gar nicht. Wir
Voll.
wollen bei uns auch in dieser Yoga-Bubble, es ist so viel immer von Selbstliebe und erkenne, wie wichtig du bist. Und das ist ein wichtiger Teil, natürlich. Aber dann ist es auch wichtig, wieder das so ein bisschen zu relativieren, ne? Und sich
Ja.
selbst halt nicht so wichtig zu nehmen, oder?
Total, voll. Und da haben wir, glaube ich, auch schon öfter darüber gesprochen, aber so dieses Ego generell in der Welt, wenn die Menschen nicht so selbstsüchtig wären und nicht so, ne, ich, dann wird es viele Probleme auf der Welt nicht geben. Aber auch in der Spiri-Bubble, gar nicht nur in der Yoga-Bubble, aber so in der spirituellen Welt immer dieses. Ich finde Selbstliebe auch total wichtig und ich finde auch dieses Konzept wichtig, dass wir uns erstmal um uns selber kümmern müssen, um für andere da zu sein. Das ist total relevant und total wichtig. Und ich bin auch jemand, die eher dazu tendiert, mehr für andere zu geben und mich zu vernachlässigen und mich zu vergessen. Von daher kenne ich dieses Thema. Aber es ist wirklich so die Tendenz, dass es eher zu so einer egoistischen Selbstliebe wird, oder ne? Dass es nur noch ich. Und mir ist scheißegal, was andere denken, ja, da bin ich auch noch dabei. Aber wie es anderen geht und wie, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es gibt nicht umsonst den Weg des Karma-Yoga auch, ne? Dieses, das selbstlose Handeln und da finde ich eben auch die Balance wichtig. Ne? Wir müssen uns um uns selber kümmern, damit es uns gut geht, damit unsere Tasse voll ist. Und wenn sie aber voll ist, geht es nicht darum, sie noch voller zu machen und zum Überlaufen zu bringen und immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern dann geht es auch darum, abzugeben und anderen zu helfen und für andere da zu sein und selbstlos zu handeln. Und das haben wir definitiv viel zu wenig in dieser Welt. Und da, ja, es ist gut, wie du sagst, dass man auch einfach mal erkennt, dass sich die Welt nicht nur um einen selber dreht, sondern dass es da auch noch viele andere Menschen dort draußen gibt und dass es auch etwas gibt, was über uns steht, nicht im negativen Sinne, sondern was irgendwie ja, uns auch leitet, was uns verbindet und so weiter. Und ist aber ein ganz schmaler Grat und da kann man wahrscheinlich auch selber eine Podcast-Folge drüber aufnehmen, über dieses Thema. Aber Demut ist, finde ich, ein total schönes Wort, das auch wichtig ist in der Praxis. Oder mir geht es auch häufig so in der Natur, wenn ich in den Bergen bin. Deswegen bin ich so gerne auch in Rishikesh. Und da habe ich einfach, wir haben Berge um uns rum, aber man kann eben auch ganz schnell noch in die höheren Berge, schneebedeckte Berge. Das ist für mich so wirklich dieses Gefühl von, ich bin ja nur so ein kleines Würmchen auf diesem Planeten. Und dieser Planet ist nur ein ganz kleines Würmchen in diesem ganzen Konstrukt der Welt, des Universums, der Universen und so weiter. Und dass unsere Probleme vielleicht gar nicht immer so wichtig und relevant sind. Und dass es da wichtigere Sachen gibt auf dieser Welt als, weiß ich nicht, das Auto vor der Tür oder so solche Sachen. Ja.
Ja, und das, da seid auch du und auch Ashish, finde ich immer wieder tolle Vorbilder oder Inspiration, dass ihr eben auch so gebende Menschen seid und gleichzeitig eben aber auch eurer Praxis nachgeht und einfach sehr auch in dieser Kultur verwurzelt und mit ihr verbunden seid. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ihr beide Teil des Dharma-Hauses seid. Du wirst einmal im Monat Kirtan geben, Ashish wird einmal im Monat Hatha-Yoga geben. Wir eröffnen das Dharma-Haus am 19.09. mit einem kostenlosen Online-Kongress. Da sind alle herzlich eingeladen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Und da kann man nämlich auch schon mal eine kostenlose Schnupper-Probestunde Kirtan haben und noch vieles,
Genau.
vieles mehr. Da freue ich mich, wenn viele dabei sind. Und ich, wo du gerade schon die Berge erwähnt hast, man hat ja auch die Gelegenheit, dich in den Bergen zu besuchen, dich und Ashish, ne?
Ja, jederzeit sowieso in Rishikesh, aber dieses Jahr im Oktober haben wir noch die Gelegenheit oder gibt es einen Retreat von uns mit Ashish ein bisschen im Hintergrund, weil es deutschsprachig sein wird dieses Mal. Er lernt fleißig, aber ich glaube, es reicht nicht dazu, um jetzt irgendwie groß Gespräche führen zu können auf Deutsch. Aber er wird dabei sein, auf jeden Fall. Und wir werden uns in Rishikesh treffen und dann aber eben weiter in die Berge fahren. Das sind ein paar Stunden, 6, 7 Stunden Autofahrt. Auf dem Weg gibt es schöne Tempel, die wir besuchen werden. Und dann werden wir aber inmitten der schneebedeckten Berge sein. Zu der Zeit sollten sie auf jeden Fall schneebedeckt sein. An einem kleinen Fluss gibt es ein kleines Retreat, eine Retreat-Location, in ganz kleinem Rahmen, ganz kleiner Gruppe. Und da werden wir täglich Yoga praktizieren in verschiedenen Formen, unter anderem auch Kirtan. Und wir werden aber auch die Möglichkeit haben, eben in die Natur zu gehen, in die Berge zu gehen. Wir werden einen Tempel besuchen. Das ist ein mehrstündiger Aufstieg, noch weiter in die Berge. Der höchstgelegene Shiva-Tempel dieser Welt, Tungnat. Und das wird was ganz Besonderes vom 18.10. bis zum 26.10. Genau. Wir treffen uns in Rishikesh und wir beenden auch wieder in Rishikesh. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch Plätze frei. Von daher, wer gerne mal nach Indien kommen möchte, Indien erleben möchte, Kirtan erleben möchte, Yoga in gelebter Form erleben möchte, mich und Ashish mal treffen möchte, ihr seid herzlich eingeladen. Lea wird wahrscheinlich ich weiß nicht, den Link oder so in die Shownotes packen, wo auch immer. Genau. Wir
Auf
freuen
jeden Fall. Es werden natürlich alle wichtigen Links
uns.
hinterlegt.
Ja.
Und gibt es gerade sonst noch was, was du gerne, was man bei dir buchen kann? Oder wir können auch den Link zu deinem Newsletter-Verteiler reinsetzen. Da bleibt man dann auf dem Laufenden.
Genau, das ist das beste Newsletter und oder auch Instagram. Auf Instagram bin ich gerade so ein bisschen zurückgezogen, weil einfach für mich jetzt gerade so ein bisschen Zeit ist von Social Media Pause. Aber ansonsten, wenn es irgendwas Neues gibt, ein neues Retreat gibt oder irgendwelche neuen Kurse gibt, dann wird das auch dort immer bekannt gegeben. Aber am besten ist eigentlich der Newsletter und das sind häufig einfach Online-Angebote, aber eben ab und zu auch solche Offline-Retreats, vielleicht auch nächstes Jahr mal in Deutschland, mal gucken, was da so möglich ist für diejenigen, die nicht so weit reisen mögen, können, wie auch immer. Von daher, ja, das ist der beste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Denke ich gerade, wir könnten auch noch mal was zusammen in Deutschland planen. Gucken wir mal,
Ja.
was wir uns noch so einfallen lassen. Wir hatten ja schon mal ein
Das ist
Tagesretreat zusammen.
ja.
Mal gucken, was da noch so kommt.
Genau. Super.
Ja, wir meinten ja vorhin, wie lang wird das Gespräch wohl so? Und ich meinte, na ja, wir reden ja diesmal nur über Kirtan. Das wird wahrscheinlich nicht so lang. Und ich glaube, wir könnten sogar auch über Kirtan noch ewig weiter
Ja.
reden und über Hingabe und alles. Aber ich glaube, für den Moment ist erstmal das Wichtigste gesagt, oder fällt dir
Ja.
noch irgendwas ein, was jetzt fehlt?
Nein, ich glaube, wir haben tatsächlich das Wichtigste abgedeckt, zumindest zum Thema Kirtan und auch noch viele Sachen drumherum. Aber zumindest so, dass es hoffentlich auch den Wunsch geweckt hat für diejenigen, die es noch nie erlebt haben, das mal mitzumachen oder für diejenigen, die es vielleicht auch schon kennen, dann auch dabei zu sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank, Lea, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja, vielen, vielen Dank dir, Marie. Es war mir wieder eine große Freude und wir hoffen dann, euch alle online bald zu sehen beim
Ja.
Online-Kongress, im Dharma-Haus oder sogar offline. Schauen
Ja.
wir mal, was kommt. Ganz lieben Dank und
Mach's
Namaste.
gut. Namaste.